Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast heute Vormittag ist Thomas Brezina. Ich grüße Sie.
Schön, hallo, dass
Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie sind Autor, vor allem Kinder- und Jugendbuchautor. Und was ich unfassbar finde, sind diese Zahlen. 560 Bücher, Minimum, in 35 Sprachen übersetzt. Also einer der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren weltweit. Punkt. Kann man erstmal so stehen lassen. Wie schafft man es, 560 Bücher zu schreiben? In seinem, Sie sind glaube ich 56-jährigen Leben.
Indem man sich hinsetzt und schreibt. Das ist das ganze Geheimnis.
Was für eine Logik.
Indem man einen großen Schaffensdrang hat, den ich habe. Für mich ist das höchste Gefühl von Lebendigkeit, wenn ich mir etwas ausdenken kann. Das liebe ich überhaupt, weil das echte Schreiben ist einfach sehr, sehr anstrengend, auch körperlich anstrengend, zu sitzen, zu tippen. Aber dieses Gefühl, eine Geschichte dann fertig zu haben, das ist für mich nach wie vor eines der schönsten Gefühle im Leben.
Wie lange dauert es denn bei einem normalen Kinder- und Jugendbuch von Ihnen, von der ersten Idee bis zum fertigen Buch?
Das ist ganz unterschiedlich. Manche Ideen brauchen lange zum Wachsen. Also es gibt Ideen, die über Jahre in meinem Kopf gewachsen sind. Andere Ideen fallen mir ein, ich setze mich hin und schreibe los. Es ist so, dass ich ungefähr am Tag 3.500 Worte schreibe. Das ist mein Tagesziel. Mhm. Und das möchte ich erreichen. Und ich versuche immer zuerst diese erste Fassung fertig zu kriegen. Und dann wird überarbeitet. Aber das Wichtigste ist, einmal die Geschichte aus dem Kopf herauszubekommen.
Ich muss gerade mal rechnen, 3.500 Wörter. Wenn man so 140 Wörter in einer Minute spricht, heißt das 110? Also da bräuchte man schon eine Stunde oder etwas länger, um es allein zu lesen, was Sie da aufschreiben. Also das ist ja schon physisch, muss man sagen, richtig anstrengend. Ne?
Das weiß ich nicht. Ja, es ist anstrengend für mich. Es ist. Ja. Aber ich mache mir das Schreiben ja natürlich auch angenehm. Also ich habe allein verschiedenste Arbeitsplätze. Ich glaube, in Wien habe ich 5 verschiedene. Ich habe ja eine zweite Wohnung in London. Dort habe ich auch ungefähr 5 verschiedene Orte, wo ich herumwandere mit dem Laptop, immer wieder anders sitzen kann, was anderes sehe und so weiter. Ich schreibe immer wieder unter Leuten, weil ich draufgekommen bin, was ganz unglaublich ist, wenn man so eine leichte Geräuschkulisse um sich hat, kann man sich oft besser konzentrieren.
Heißt, Sie gehen dann auch in Wien oder London an belebte Plätze zum Schreiben?
Ja, in Cafés hauptsächlich. So etwas in der Richtung. Ja.
Wenn Sie jetzt vor die Aufgabe gestellt würden, eine Liste zu schreiben mit den 560 Büchern, die Sie geschrieben haben, wie viele würden Ihnen denn noch einfallen vom Titel her?
Vom Titel her? Mhm. Also ich glaube, die Hälfte würde ich schaffen.
Mhm. Ja. Und von wie vielen wüssten Sie noch, was der Inhalt ist?
Locker. Von den meisten. Also in dem Moment, wo ich den Titel höre, kann ich sagen, ungefähr was drinnen steht.
Jetzt haben Sie auch Bücher für Erwachsene geschrieben. Das neueste ist eine Freude-Notfall-Apotheke. Mhm. Was hat Sie motiviert, jetzt erwachsene Leser auch anzusprechen?
Das hat begonnen vor 2 Jahren. Da habe ich aus heiterem Himmel beschlossen, ich schreibe die erwachsene Fortsetzung einer Krimiserie von mir, die Knickerbocker-Bande. Davon allein gibt es, glaube ich, 80 Bände. Und plötzlich habe ich gedacht, ich will wissen, was aus den 4 geworden ist als Erwachsene. Mhm. Und habe dann begonnen, dieses Buch zu schreiben. Alte Geister ruhen unsanft heißt es, und es heißt jetzt Knickerbocker-Bande für immer. Und das war mein erster Schritt und das war ein riesiger Erfolg. Das ist Nummer 1 der Bestsellerliste geworden. Und ich habe in dieser Zeit auch begonnen, sehr viel auf Facebook, auf Instagram darüber zu erzählen. Und dann habe ich auch begonnen zu erzählen, sehr bewusst über Dinge, die ich im Leben gelernt habe, die zu mehr Freude im Leben führen. Weil das ist ein Thema, das mich immer beschäftigt hat. Und dann habe ich darüber begonnen zu erzählen und plötzlich hat das viele interessiert. Und so kam dann die Idee, dass ich darüber auch schreibe. Und da gibt es ein Buch, das heißt, tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freude in dein Leben bringst. Und jetzt als Ergänzung eine Freude-Notfall-Apotheke mit 21 Tipps, die ich selber alle anwende in verschiedenen Lebenssituationen, wenn ich ein bisschen mehr Freude brauche.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wahrhaftige 560 Bücher. Stimmt die Zahl eigentlich noch? Die habe ich jetzt vor ein paar Wochen gelesen. Vielleicht ist sie mittlerweile noch höher. Ich weiß nicht, welche Schlagzahl Sie Bücher rausbringen.
Ich glaube, es sind mittlerweile 562.
Hm. Ja. Ungefähr im richtigen Bereich. Also ja. 562 Bücher haben Sie bereits geschrieben. Mit Ihren 56 Jahren. Das wird wahrscheinlich noch 4-stellig bis zum Ende der Schriftstellerkarriere. Wo nehmen Sie denn die ganzen Ideen eigentlich her? Sprießt Ihnen das von selbst ins Hirn?
Die Ideen sind überall. Ich gehe mit sehr, sehr offenen Augen und Ohren überall herum und mache sehr, sehr viele Notizen. Also Ideen aus einem Gespräch entstehen oft Ideen. Wenn ich etwas höre, wenn ich etwas beobachte, wenn ich etwas sehe. Ich lese sehr viel Zeitungen, vor allem internationale Zeitungen. Ich schaue mir vieles an, ich reise herum. Das sind alles Möglichkeiten, um Ideen zu bekommen. Leute erzählen mir Sachen, vor allem über andere Menschen. Charaktere kriege ich, indem ich mir eben Menschen auf der Straße anschaue. Sie studiere und beobachte ein bisschen. Und das alles kommt in mich hinein und manches davon beginnt dann wie in einem Blumenbeet in meinem Kopf aufzugehen und dann wächst eine Geschichte daraus. Aus ungefähr 1000 Ideen, die ich notiere, verwende ich weniger als 10%, also weniger als 100.
Okay, und wissen Sie am Anfang des Entstehens einer solchen Geschichte schon, wie sie dann ausgeht? Oder werden Sie da sozusagen selbst durch sich selbst inspiriert und auch dann an einer Handlungsleine geführt?
Wenn ich mich hinsetze, habe ich ungefähr 2/3 der Geschichte im Kopf und ich weiß in den meisten Fällen, wie ich möchte, dass sie ausgeht. Wenn ich anfange zu schreiben, ist es aber so, dass das ein echtes Abenteuer ist, eine Herausforderung und ich manchmal dann während des Schreibens auch anders abbiege oder plötzlich die Figuren sich auch anders entwickeln oder es kommt etwas dazu. Bei mir ist das ein bisschen so wie Kochen. Ich habe manchmal das Gefühl, das braucht jetzt ein bisschen mehr Spannung oder da wäre es wichtig, dass man viel mehr spürt noch. Wie kann ich das reinkriegen? Ich arbeite nicht aus dem Kopf, ich arbeite aus Intuition heraus, aus Emotion und Intuition. Und deswegen kann es dann manchmal sein, dass sehr wohl das Ende etwas anders ist, als ich es im Vorhinein geplant oder gedacht hätte.
Viele kennen Sie mit der Knickerbockerbande, haben wir gerade schon angesprochen, oder Ein Fall für dich und das Tiger-Team oder auch die Reihe Tom Turbo. Wie viele Bücher zu den 562 veröffentlichten kämen hinzu, wenn alle veröffentlicht worden wären, die Sie möglicherweise auch mal angefangen, aber nicht vollendet haben?
In der Lade liegen habe ich exakt nur 2 Bücher.
Aha, die sind also noch gar nicht im Papierkorb, sondern die warten noch auf eine Fertigstellung.
Ja, also okay. Eines ist ein großer Abenteuerroman, mit dem ich persönlich nie zufrieden war. Das andere ist ein Krimi für Erwachsene, da gibt es großes Interesse dran, aber da sage ich, ich glaube, der ist noch nicht ganz so weit. Also es kommt aber sicher.
Persönlich nicht zufrieden heißt, die Bücher müssen die Qualitätslatte Thomas Breziner auf jeden Fall schon mal nehmen. Ja. Wer steht außer dem Verleger dann möglicherweise noch qualitativ im Weg? Wer ist da sozusagen eine Kontrollinstanz für Sie?
Im Weg steht niemand, sondern ich habe Gott sei Dank Leute, denen ich vertrauen kann. Denn ich persönlich suche mir immer, wie ich es nenne, harte Kritiker. Aber harte Kritiker sind nicht Menschen, die dich niederkritisieren, sondern sind Menschen, die das, was du tust, lieben und schätzen und denen es ein Anliegen ist, von außen einen Blick darauf zu bringen, den ich, da ich ja involviert bin, nicht zu haben. Mhm. Und im Literarischen habe ich einen persönlichen Lektor, der all diese Sachen liest, der meine Sachen gut kennt und dessen Kommentare mir ganz besonders wichtig sind. Und dann gibt es immer die Lektoren natürlich in den Verlagen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben es gerade schon angesprochen, die Freude Notfallapotheke ist ein Buch für Erwachsene mit 21 Tipps fürs ganz normale alltägliche Leben. Bei düsterer Morgenstimmung zum Beispiel lesen Sie Witze im Internet. Muss man erstmal drauf kommen. Wie machen Sie das genau? Wo nehmen Sie die Witze her?
Also, ich bin durch Zufall einmal drauf gekommen. Mir hat das jemand erzählt. Und das googelt man einfach Witze. Und ich google kurze Witze. Aha, und okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, je dümmer, desto besser. Weil das einzig Wichtige ist, dass man anfängt zu lachen. In dem Moment, wo man einmal diese Schwelle von dieser Missmutigkeit überwindet und ein bisschen zu grinsen beginnt oder so etwas, aus meiner Sicht ist man dann schon einen deutlichen Schritt weiter für einen angenehmeren Tag.
Wie geht Ihr aktueller Lieblingskurzwitz?
Mein aktueller Lieblingskurzwitz? Nein, ich glaube, das will ich jetzt nicht erzählen.
Ich möchte es aber hören.
Nein.
Schade. Okay, dann lese ich hier zum Beispiel, dass Sie schreiben, wenn man einen Angstanfall kriegt vor Leuten, von denen man irgendwie den Eindruck hat, die sind besonders hochwertig, besonders fein, dann sollte man sich vorstellen, wie die in der Nase bohren.
Nein, das ist was anderes.
Habe ich falsch verstanden?
Ja, das sind 2 verschiedene Sachen jetzt. Also die eine Sache ist, wenn mich Leute einschüchtern oder wenn ich das Gefühl habe, bei manchen Leuten, das war schon in der Schule so, bei Lehrern, da hat mir meine Mutter diesen Tipp gegeben, die hat immer gesagt, stell sie dir in der Unterhose vor.
Und noch schlimmer als in der Nase bohrend.
Und genau darauf kommt es nämlich an. In dem Moment geht dieser Schrecken einfach weg. Das muss man wirklich schaffen und das kann man auch heute als Erwachsener nach wie vor tun. Aber das mit dem Nasenbohren ist was anderes. Ich habe eine Erfahrung gemacht, wenn ich Angst vor Dingen habe und ich bin ein Geschichtenerzähler, das heißt, in meinem Kopf wachsen Geschichten aus den verschiedensten Kleinigkeiten, die ich eben sehen kann, aber im Privatleben kann ich das nicht abstellen. Also auch aus Dingen, die dann passieren, kriege ich gleich ziemliche Katastrophen im Kopf und damit ich mich dann an etwas ganz Wichtiges erinnere, erinnere ich mich eben an Leute, die im Auto Nasen bohren. Denn wenn man die erwischt an der Kreuzung zum Beispiel und man schaut dann so rüber zu ihnen, dann ziehen die ja sofort den Finger aus der Nase und sind ganz ertappt. Und bei der Angst ist das so ähnlich. Wenn ich mich traue, hinzusehen, was macht mir denn da eigentlich Angst? Was ist denn das? In dem Moment komme ich drauf, dass das überhaupt nicht so schlimm ist in 85% aller Fällen, wenn nicht sogar 95% aller Fällen. Und ich verwende diese starken Bilder einfach deswegen, damit ich in dieser Situation, wo ich jetzt eben von irgendetwas geängstigt werde, daran denke, dass ich hinschaue, ich schaue hin und in dem Moment gibt es meistens auch schon eine gewisse Erleichterung.
Leuchtet mir ein. Ist das Abfallprodukt dieser Überlegungen auch vielleicht ein bisschen, dass man das Nasebohren höher bewerten sollte, als es eigentlich ist?
Ich weiß nicht, wie hoch man es bewerten will, dadurch, dass es viele Menschen machen. Also ich glaube, man muss niemandem danach die Hand reichen, aber die Welt geht auch nicht davon unter.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit 562 veröffentlichten Büchern ein unglaublich schreibwütiger Mensch. Mit einer Schreibwut aus Passion. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, was Sie vorhin schon gesagt haben.
Schreibfreude würde ich das nennen. Ich weiß nicht, ob das eine Wut ist. Das ist einfach Lust.
Ja.
Das ist Freude.
Wut kann ja auch was Positives sein, oder?
Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil Wut hat sehr oft etwas Zerstörerisches. Wut ist für mich der Ausdruck von, wie soll ich damit umgehen? Ich will das so nicht haben. Ja, ich will das ja so haben. Ich will ja, dass meine Geschichten entstehen.
Die Knickerbockerbande, ein Fall für dich, das Tiger-Team und so weiter und so fort. Das sind so drei der bekanntesten Serien. Sie fahren, wenn ich das richtig gelesen habe, einmal im Jahr in eine hässliche Stadt nach Südindien, die keiner kennt. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen und machen da Ayurveda. Was bringt das?
Eine ganze Menge. Ich habe das durch einen puren Zufall kennengelernt, in einem sehr, sehr schönen Rahmen, in einem Urlaub auf den Malediven und dort habe ich einen Ayurveda-Arzt kennengelernt. Ayurveda, so wie ich es mache, besteht vor allem aus diesen zwei großen Massagen, Abhyanga und Shirodhara, und das eine ist eine ganz spezielle Körpermassage mit unglaublich viel Öl, stinkendem Öl. Es ist mit Kräutern angereichert, muss man dazu sagen. Das entgiftet den Körper, das entspannt den Körper und die Entspannung geht sehr tief hinein. Shirodhara ist das, was bei uns immer Stirnguss genannt wird. Ich weiß nicht warum. Es stimmt allerdings, man liegt da und dieser Arzt gießt warmes Öl über die Stirn eine Stunde lang. Das entspannt das Gehirn. Und so sehr, dass ich in dieser Zeit keine Bücher lesen darf, auf keine Bildschirme schauen soll etc. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich könnte es gar nicht, weil ich auch merke, dass also auch meine Sicht, die normalerweise gut ist, meine Sehkraft nicht so gut ist. Der Effekt nach einer Woche ist, dass ich zutiefst entspannt bin, wesentlich entspannter als nach einem normalen Urlaub, dass diese Entspannung nach dem Urlaub nicht sehr schnell abflaut, sondern ganz im Gegenteil, über die nächsten Wochen wird das immer mehr eher. Also man fühlt sich immer eher besser. Und ich meine, ich sage ja immer, ich bin mein Instrument. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich gesund bin, dass ich etwas für mich tue. Auf die Art und Weise entspanne ich tief, entgifte ich auch. Ich trinke in der Zeit keinen Alkohol, keinen Kaffee, nichts. Ich esse äußerst leicht und auch so, wie es der Arzt mir empfiehlt und gehe den ganzen Tag sonst spazieren und schwimme. Und das tut einfach gut. Und ich denke, die eigene Verantwortung für die Gesundheit hat man immer selbst.
Was kann derjenige nachmachen, der nicht die Möglichkeit hat, nach Südindien zu fahren, aus Ihren Erfahrungen?
Was man nachmachen kann, bei Ayurveda muss ich sagen, was jetzt die Behandlungen und Massagen angeht, da bin ich sehr vorsichtig geworden, weil ich in Indien einen indischen Arzt habe, der mittlerweile nur mehr eine Klinik für, also das heißt nur, er hat eine Klinik für Einheimische. Ich bin der Einzige, der also aus dem Ausland kommt und ihn dort besucht. Und ich weiß von ihm, wie ernsthaft man das machen muss. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Ayurvedische Ernährung sagt einfach, es gibt drei verschiedene Typen an Mensch und das kann man sehr leicht herausfinden. Da gibt es auch Tests, sogar online, die gut funktionieren und dann erfährst du einfach, was tut dir besser, wenn du es isst und was solltest du eher lassen. Das allein würde ich schon ausprobieren.
Wenn Sie dann da liegen und mit massenhaft Öl, mit, wie Sie sagen, stinkendem Öl beträufelt werden und es schießen Ihnen dann Ideen in den Kopf für ein weiteres Buch. Schwierig, ne, das zu konservieren, wenn Sie da gar keine Möglichkeit haben, es irgendwie zu verarbeiten direkt.
Dr. Vice, mein Arzt, ist darauf vorbereitet. Mein Handy mit dem Diktiergerät liegt bereit.
Ist das wahr?
Ja, und er weiß, dass er sich dann die Hände abwischt. Und ich sage ihm dann, ich muss schnell etwas machen. Er nimmt es, er hält es mir hin und ich diktiere schnell die Idee. Nein, auf sowas bin ich vorbereitet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Thomas Prezina ist Leutegast. Er hat massenhaft Kinder- und Jugendbücher vor allem geschrieben, ein paar Erwachsenenbücher, über die wir teilweise schon geredet haben in dieser Sendung. Und ich glaube, man würde sie jetzt nicht beleidigen, wenn man sagt, also sehr viele Leute in Deutschland wüssten jetzt mit dem Namen Thomas Prezina eigentlich wenig anzufangen. Ich meine, wenn man jetzt vielleicht die Namen nennt wie Knickerbockerbande, was sie geschrieben haben, Ein Fall für dich, das Tiger-Team oder die Reihe Tom Turbo, dann natürlich klingelt es bei vielen Menschen, aber so groß rumgereicht in der Öffentlichkeit werden sie nicht, oder täuscht da mein Eindruck?
Nein, das kann durchaus so sein. Aber bei Autoren, also ich bin ja in Deutschland, wenn, dann vor allem als Autor bekannt, gehen oft die Buchtitel, sind die oft bekannter als der Autor, der dahinter steht.
Ist Ihnen das soweit recht?
Das ist, wie es ist. Okay. Ich bewerte das nicht.
Ich frage deshalb, weil in China sind Sie fast so eine Art Popstar. Mhm. Wie kam das?
Auf eine ganz interessante Art und Weise, weil Bücher werden in Lizenz an verschiedene Länder verkauft. Ja. Meine Bücher gibt es, glaube ich, in 35 Sprachen oder in 40 Ländern oder so. Und so war das auch bei China. Und es ist einfach die Lizenz verkauft worden. Und plötzlich habe ich eine E-Mail bekommen meines chinesischen Verlegers, der sagt, er freut sich wahnsinnig, sie haben 1 Million Bücher von mir verkauft und ich möge doch bitte einmal kommen. Mhm. Das wäre doch so schön. Und ich konnte dann erst viele Monate später kommen und da haben sie mir erklärt, sie haben bereits 7 Millionen Bücher verkauft. Und als ich dann zu diesen Veranstaltungen gekommen bin, wo Hunderte, ja weit über 1000 Menschen oft auf mich gewartet haben, das war überwältigend. Warum das gekommen ist, es ist Ein Fall für dich und das Tiger-Team, das ist die Serie, die in China so erfolgreich geworden ist. Es gibt viele Analysen darüber. Was man mir erzählt hat und was ich von Kindern auch gehört habe, das wird mir alles übersetzt, ist, diese Bücher kamen zur richtigen Zeit, weil sie zeigen eigenständige Kinder, die Abenteuer erleben und Erwachsene spielen keine große Rolle. Das war eine Zeit, als in China sich die Kinder begonnen haben zu emanzipieren.
Ich wollte gerade fragen, ist es möglicherweise so, dass in China dieses ganz strenge Regiment, dieser Leistungsdruck möglicherweise ihren Bucherfolg dann indirekt dann auch mit gefördert hat?
Nein, der Leistungsdruck nicht, ganz im Gegenteil. Ja, der Leistungsdruck,
um eine Erleichterung zu haben.
Genau,
aus
genau.
Dem Stress, ne?
Ja, und es war auch eine Zeit, wo man Kindern schon mehr Freiheit gegeben hat. Als ich vor 15 Jahren das erste Mal dort war und ich lese nicht, sondern ich mache so interaktive Sachen, wo ich was erzähle und dann müssen sie mitraten, gehst du nach links, gehst du nach rechts, wer könnte der Täter sein?
In welcher Sprache machen Sie das in China?
Früher habe ich es auf Deutsch gemacht mit Synchron-Dolmetsch. Ja. Heute rede ich auf Englisch und es ist so, dass dass die Kinder ungefähr 50% bereits verstehen, die Erwachsenen noch mehr. Es hat sich völlig verändert. Mhm. Aber es ist nach wie vor ein Dolmetsch dabei. Ja. Und die Kinder haben vor 15 Jahren, wenn die dann so, also ich fordere dich richtig auf, so richtig voll mitzumachen. Und da haben die noch zu den Begleitpersonen immer geschaut, ob sie das dürfen. Heute ist das komplett anders. Das sind Kinder wie hier im Endeffekt. Mhm. Also beim letzten Mal war eine große Fastfood-Kette, war einer der Partner und die haben 20.000 Veranstaltungen, nicht alle mit mir, aber ein paar, gemacht, über das ganze Land verteilt, rund um die Bücher. Und da war ich auch dabei ein paar Mal und das war unglaublich. Also die Kinder sind von einer sprühenden Fröhlichkeit und einer Begeisterung dafür. Das schönste Kompliment, das mich so berührt bis heute, ist, dadurch, dass es die Bücher seit 15 Jahren gibt, dass eben die Leser von vor 15 Jahren mittlerweile Anfang 20, Mitte 20 sind und die kommen halt und sagen, danke für eine schöne Kindheit.
Und die lesen es dann ihren Kindern vor. Ja. Sie haben einige Bücher, die ins Chinesische übersetzt wurden, zurückübersetzen lassen ins Deutsche. Passt es ungefähr? Ist das so, wie Sie geschrieben haben oder gibt es große Unterschiede? Stell ich mir ganz spannend vor.
Das mache ich immer. Also wenn Bücher von mir in eine Sprache übersetzt werden, übersetzen wir nicht das ganze Buch, aber einige Seiten zurück, um zu sehen, wie das ist. Die chinesische Übersetzung ist eine äußerst präzise Übersetzung, wo da oder dort nur Erklärungen eingefügt worden sind, wenn etwas vielleicht nicht ganz verständlich sein könnte.
Wer übersetzt nicht so präzise wie die Chinesen?
Ich habe dieses Problem zum Glück nie gehabt. Also es war bei mir so, dass die Übersetzungen im Großen und Ganzen immer sehr, sehr gut waren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind, man könnte fast sagen, im Neben- oder im Hauptberuf, je nachdem, wie man es nimmt, fürs Kinderprogramm beim ORF, beim österreichischen Fernsehen, zuständig. Das ist so eine Art Ein-Mann-Betrieb oder sowas. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, ich bin dafür zuständig für den gesamten Kinderslot, also für das gesamte Kinderprogramm, die Eigenproduktionen mir auszudenken und zu produzieren und dann anzuliefern. Und ich mache ja seit 35 Jahren Kinderprogramm oder noch länger. Und auch sehr, sehr gerne. Und dieser Auftrag kam vor 12 Jahren, und seit 12 Jahren habe ich die Möglichkeit, hier jedes Jahr neue Sachen vorzuschlagen, neue Sendungen vorzuschlagen. Aber ich habe ein großes Team, ich habe 25 Leute, die hier arbeiten.
Meine Frage habe ich gestellt mit Blickrichtung darauf, dass ja das Leben von Kindern und Jugendlichen unter, sagen wir mal, starkem Einfluss der digitalen Unterhaltungsmedien steht. Inwieweit verändert das die Arbeit eines Kinderbuchautors und Kinderfernsehschaffenden, wie sie es sind?
Grundsätzlich ist es so, das, was Kinder wollen, sind starke Geschichten und fasziniert und begeistert werden. Und Kinderprogramm, so wie ich es mache, oder alles steht unter dem Motto, meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es, Kinder zu begeistern, sie zu bestärken und sie zu begleiten. Digitale Medien für ein sehr junges Publikum sind nicht so wahnsinnig wichtig, außer dass es eine Plattform ist, wo man etwas auch ansehen kann. Und später ist es dann so.
Ja, meine Frage zielt jetzt in Richtung von Grundschülern, die möglicherweise schon eigene Smartphones bedienen und damit so viel unterwegs sind in WhatsApp-Welten oder in YouTube-Welten, dass sie für andere Sachen gar nicht mehr offen sind.
Die sind offen. Also meine Erfahrung, dass die gar nicht mehr offen sind, die habe ich nicht. Und dann gibt es sehr viele, bei denen das nicht so stark ist. Aber wir haben zum Beispiel heute in Magazinsendungen, gerade zum Wochenende oder so, haben wir sehr viele Kategorien drinnen, die gestaltet sind von Kindern oder Grundschülern, also 3. Klasse, 4. Klasse, 5. Klasse, die YouTube-artig, wie YouTuber, über ihr Leben berichten, über verschiedene Sachen berichten. Und das ist zum Beispiel unglaublich interessant.
Sie haben entwickelt zwei sehr unterschiedliche Projekte. Zum einen ein Erlebnis-Wanderweg für Kinder im Wintersportort Serfaus in Österreich, in Tirol und Umgebung. Mhm. Und einen speziellen Audioführer für den Wiener Stephansdom für Kinder. Mhm. Wie sind Sie mit Ihrer Erfahrung aus weit über 500 Kinder- und Jugendbüchern daran gegangen, solche Projekte wie beispielsweise den Stephansdom den Kindern auf besondere Art und Weise schmackhaft zu machen?
Was ich bin, ist ein Geschichtenerzähler. Ich sehe mich nicht als Autor. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Und meine Geschichten erzähle ich auf unterschiedlichste Art und Weise. Dinge, die mich interessieren, faszinieren, über die erzähle ich besonders gerne unter dem Aspekt, dass ich das Publikum erreichen will. Und ganz egal, wie ich es mache und auch wie die Umsetzung sein soll, ich stelle mir die ganze Zeit nur dieses Publikum vor und überlege, werde ich ihre Augen zum Leuchten bringen, ja oder nein. Das ist die Aufgabe. Der Wiener Stephansdom, sensationell. Ich habe dort 3 Experten zur Verfügung gestellt bekommen, die mir die unglaublichsten Geschichten erzählt haben.
Also nicht nur Geschichte, sondern auch Geschichten stecken drin in so einer Kirche.
Das Interessanteste sind die Geschichten aus der Geschichte. Die Zahlen, wen interessiert das schon? Ich habe gefragt, was fragen euch die Kinder bei den Führungen? Ja, eine Frage ist, wie schwer ist ein Dom? Das fragen sie zum Beispiel, das wirklich sehr schwer zu beantworten ist. Aber zum Beispiel allein für das Dachgebälk wurde damals ein Wald abgeholzt. Das sind so Dinge. Oder warum baut sich dort jemand ein Grabmal mitten hinein, dass er schon zu Lebzeiten wird das schon begonnen zu bauen? Ja, weil er sich unsterblich machen will. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Da gibt es tolle Geschichten. Darüber erzähle ich.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Thomas Brezina, einem Kinder- und Jugendbuchautoren, der so viel geschrieben hat, wie die meisten von uns noch nicht mal lesen können. Über 560 Bücher an der Zahl, die meisten sind Kinder- und Jugendbücher, übersetzt in 35 Sprachen, vertrieben in 40 Ländern. Und das letzte Buch für Erwachsene ist so eine Art Ratgeberbuch, heißt Die Freude-Notfallapotheke mit 21 Tipps aus dem Alltag, die Sie ausprobiert haben und uns an die Hand geben. Und da sagen sie beispielsweise, gegen Unzufriedenheit mit sich selbst, interview dich selbst, so sinngemäß. Jetzt frage ich Sie, wann waren Sie das letzte Mal mit sich selbst unzufrieden und was haben Sie sich da selber für Fragen gestellt?
Naja, ich bin mit mir immer wieder unzufrieden, weil ich so manchmal das Gefühl habe, mache ich jetzt das, was ich wirklich machen will? Komme ich wirklich zu Rande mit allem? Und dann die Fragen, die ich mir stelle, ist dann zum Beispiel, okay, was willst du ganz genau schaffen oder erreichen? Was sind die Dinge, die dir fehlen? Was möchtest du jetzt noch machen? Wie müsste dein Tag denn aussehen, damit du das alles schaffst? Was müsstest du denn dafür ändern? Und ich springe da wirklich hin und her zwischen den Positionen, weil so komme ich dann auch drauf. Wie zum Beispiel, ich verliere zu viel Zeit. Ja, ich lese sehr viel oft an Schlagzeilen etc., weil ich sehr interessiert bin. Aber es kostet Zeit, es kostet auch Emotion. Da könnte ich in der Zeit mir eigentlich Dinge anschauen, die mich mehr interessieren, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich mehr drüber erfahren. Gut, dann muss ich das eine durch das andere eine Zeit lang zumindest ersetzen. Und so taste ich mich davor.
Anderer Tipp ist fast ein bisschen gruselig, den eigenen Partner verschwinden lassen, so sinngemäß, wenn er irgendwie einen nervt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie strafgesetzbuchmäßig relevant, hoffe ich mal. Was meinen Sie genau mit verschwinden lassen?
Das, was ich meine, ist Folgendes. Jedem, ich möchte das jetzt in den Raum stellen, als These, jedem passiert es doch einmal, dass der Partner nervt oder dass man sagt, ich halte das nicht mehr aus und am liebsten würde ich weggehen oder so etwas. Gut, dann lass mal deinen Partner oder deine Partnerin echt verschwinden im Kopf und stell dir mal vor, wie der Tag ohne ihn oder sie aussehen würde. Je alles, vom Aufstehen, vom Frühstück, was ich da mache, was mache ich den ganzen Tag bis am Abend. Wie würde der Tag ausschauen, wenn der Mensch überhaupt nicht mehr in deinem Leben ist? Zu 95% sagt man, um Gottes Willen, das wäre ja schrecklich. Da würde mir ja was unglaublich fehlen. Wie schade. Naja gut, und in dem Moment steht man der ganzen Situation wesentlich ruhiger gegenüber. Es kann natürlich auch, die 5% gibt es auch, wo man sagt, das wäre eigentlich viel schöner. Dann muss man was tun.
Im günstigsten Fall. Vielleicht hat man aber auch den, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht, sich mit dem falschen Partner zusammenzutun. Ich sage deshalb in Anführungsstrichen, weil die These auch in Ihrem Buch lautet, man macht eigentlich keine Fehler. Wie passt das zusammen?
Ganz einfach. Wir machen keine Fehler, denn wenn ich jetzt mit einem Menschen zusammen bin, wo sich herausstellt, es funktioniert ganz einfach nicht. Naja, bitte, als ich mit dem Menschen zusammengegangen bin, vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, habe ich ja nicht gesagt, ha, 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 und jetzt wähle ich die Falsche oder den Falschen aus. Nein, ich habe daran geglaubt, dass das eine funktionierende Beziehung sein könnte. Jetzt stellt sich leider heraus, das ist es nicht. Jetzt habe ich die Chance, auf mich wütend zu sein, was ich vor 5 Jahren falsch gemacht habe. Oder ich sage, gut, was tue ich jetzt? Wie kann ich das korrigieren? Was kann ich mit der Situation machen? Und für mich macht das einen großen Unterschied im Gefühl.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Thomas Brezina, der vor allem als Kinder- und Jugendbuchautor von Österreich aus unglaublich erfolgreich ist, mehr als 560 Bücher insgesamt. Dabei sind Serien, die sich gezielt nur an Jungen oder nur an Mädchen richten. Da drängt sich einem der Verdacht auf, dass da Geschlechterklischees möglicherweise vertieft werden, was ja eigentlich gar nicht mehr so richtig politisch korrekt ist.
Naja, auf der anderen Seite muss man sagen, warum muss denn alles gleich gemacht werden? Und Mädchen, das heißt ja nicht alle, aber dann gibt es eben Mädchen, die sich für gewisse Themen etwas mehr interessieren. Und dann gibt es Jungs, die sich für anderes mehr interessieren. Warum soll ich denen nicht das erzählen, was sie gerne hören wollen? Da geht es ja nicht darum, Klischees zu dreschen, sondern da geht es darum, die Welt zu schaffen, in der sich bestimmte Menschen wohlfühlen. Und alle anderen haben ja genauso Zutritt dazu.
Wir haben schon über Ihren unglaublichen Erfolg in China gesprochen im Verlauf dieser Sendung. Und da gibt es tatsächlich mehr Brezina-Bücher, die verkauft wurden, als Harry Potter-Bücher. Gibt es eigentlich überhaupt die Tendenz, dass Sie sich selbst als erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchautor mit so einer Ausnahmeserie wie Harry Potter irgendwie vergleichen? Nimmt man das als Autor überhaupt irgendwie wahr oder geht Ihnen das sonst wo vorbei?
Das darf man nicht, weil Vergleich ist immer die Anleitung zum Unglücklichsein. Immer. Ich glaube, das muss man sich verkneifen. Jeder hat eine Tendenz dazu.
Lesen Sie sowas wie Harry Potter?
Ja, ich habe das gelesen, vor allem am Anfang, als das völlig unbekannt war. Als das in England herausgekommen ist, hat mir das jemand gegeben und gesagt, sieh dir das einmal an. Und ich habe das gelesen und gesagt, wow. Wie das geschrieben ist, das ist so unglaublich, so ungewöhnlich. Mir hat das dann sehr gut gefallen. Ich habe nicht alle gelesen. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 gelesen. Ja, der dritte hat mir am besten gefallen. Aber da muss man einfach sagen, das ist ein Jahrhundertereignis.
In SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, zu Gast Thomas Brezina, Bestsellerautor aus Österreich mit einem Teilwohnsitz in London. Jetzt muss ich noch eine riskante Frage stellen im Hinblick darauf, dass wir diese Sendung vor ein paar Wochen aufgezeichnet haben. Wie geht's denn Brexit-mäßig weiter?
Ja, das ist die ganz große Frage. Wenn das irgendeiner noch wüsste, wie es jemals hier weitergehen wird. Das ist ein furchtbar trauriges Kapitel. Man sieht ja schon diese Auseinandersetzungen im englischen Parlament, wie schrecklich die sind. Aber gleichzeitig das, was ich das Allerschlimmste empfinde, ist, welcher Bruch hier durch die gesamte Gesellschaft und Bevölkerung in England geht. Wie du Leuten heute gegenüberstehst, wo du dir immer überlegst, sind die jetzt für Europa oder gegen Europa, die du auch kennst. Das ist, also ich fürchte, eine der schlimmsten Sachen, die da losgetreten worden sind. Was daraus jetzt einmal wird, also das steht wirklich in den Sternen.
Wir sind sehr gespannt. Danke für den Besuch bei uns bei SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Zum Schluss ist wie immer am Schluss von Leute Geschenkezeit.
Oh,
mein
schön.
Geschenk, ja, ich hoffe. Mein Geschenk bezieht sich auf die 21 Freude-Notfall-Apotheken-Tipps für ein glücklicheres Leben, die Sie geschrieben haben. Es könnte ein 22. Tipp dazukommen.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Der da lautet, wenn du einen anstrengenden Tag hinter dir hast und möglicherweise ein bisschen gut schmeckende Entspannung brauchst, nimm auf jeden Fall ein Glas rheinland-pfälzischen Weines. In dem Fall ist es ein M-Regent vom Laurentiushof in Mainz-Ebersheim.
Wow, Prost. Vielen herzlichen Dank. Den werde ich mir schmecken lassen.
Da habe ich keinen Zweifel dran.
Danke
sehr für den Besuch.
Ja, alles Gute. Danke für das schöne Gespräch.